Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit unserer Betrachtung des zweiten Buchs der Chronik. Darin aufgeschrieben sind Ereignisse aus der Geschichte Israels nach Salomos Tod. Seine Nachfolger Rehabeam, Asa und Josaphat versuchten, mit dem Tatbestand umzugehen, dass es mittlerweile eine Trennung gegeben hatte zwischen dem Nordreich Israel und dem Südreich Juda. Zugleich war dies eine Zeit, in der es zu geistlichen Aufbrüchen im Südreich gekommen ist. Man könnte es auch so ausdrücken: Auch wenn das Volk der 12 Stämme Israels gespalten ist und langfristig den Nachbarstaaten unterlegen sein wird, handelt Gott weiter an diesem Volk. Trotz der im Norden regierenden Könige, die Götzendienst betrieben, trotz der Fehlleistungen, die im Südreich den Königen unterlaufen sind. Unter der Herrschaft Josaphats wird das Volk dazu angeleitet, auf das Wort seines Gottes zu achten. Das wird konkret im zweiten Buch der Chronik ab Kapitel 17. In Vers 9 des 17. Kapitels ist zu erfahren, welche Bewegung im Südreich anzutreffen war unter König Josaphat. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Beachten Sie die Reaktionen zur Lehre des Wortes Gottes, die ab Vers 10 beschrieben werden. Da kam der Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder, die um Juda herum lagen, so dass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Sogar einige von den Philistern brachten Josaphat Geschenke und Silber als Abgabe. Auch die Araber brachten ihm 7.700 Widder und 7.700 Böcke. So wurde Josaphat immer mächtiger. Und er baute in Juda Burgen und Städte mit Kornspeichern und hatte viel Vorrat in den Städten Judas und Kriegsleute, streitbare Männer zu Jerusalem. 2. Chronik 17, Vers 10 bis 13. Josaphat musste große Vorratshallen errichten, um alle Geschenke, die ihm gebracht wurden, unterzubringen. Sehen Sie, dieser Mann ist auf wunderbare Art von Gott gebraucht worden. Als die Erweckung nach Juda kam, hatte dies Auswirkungen auf alle Länder um Juda herum. Die Erweckung breitete sich also aus. Sogar die Philister, einst die eingefleischten Feinde Davids, wurden freundlich und sandten zu Josaphat Geschenke und Silber, ihm zu Ehren. Die Auswirkungen der Erweckung drangen sogar bis nach Arabien. Die Araber haben ihm ganze Tierherden gesandt. Es wird Ihnen vermutlich auffallen, dass keiner einen Krieg gegen ihn vom Zaun brach. Geistliche Erweckung bedeutet also eine Heilung des Krieges, ein Heilwerden vom Krieg. Wenn ein Land Frieden haben möchte, dann muss es sich an Gott wenden. Das ist und war schon immer Gottes Methode. Wenn sich ein Land allerdings immer in einem Kriegszustand befindet, dann ist das mit ein Zeichen dafür, dass es sich von Gott entfernt hat. Doch über Josaphat wird berichtet, dass er Kriegsleute, streitbare Männer um sich scharte. Wie passt das damit zusammen? Es war eine Zeit des Friedens, aber Josaphat hielt sich eine Armee für Verteidigungszwecke. Josaphat ist ein großartiger Herrscher. Er hat eine gute Verteidigung aufgebaut im Fall, dass sie doch von einem Feind angegriffen werden. Gott aber schenkte ihnen Frieden. Die Obersten werden in den Versen 14 bis 18 mit Namen genannt. Dann in Vers 19 wird erzählt: Diese alle dienten dem König, außer denen, die der König in die festen Städte von ganz Juda gelegt hatte. Josaphat muss nach allen seinen Eigenschaften ein großartiger Mann gewesen sein. Jetzt im 18. Kapitel aber erleben wir, wie er etwas tut, das beinahe unglaublich ist. Und Josaphat hatte großen Reichtum und viel Ehre und verschwägerte sich mit Ahab. Und nach einigen Jahren zog er hinab zu Ahab nach Samaria. Und Ahab ließ für ihn und für das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten. Und er beredete ihn, dass er hinaufzöge nach Ramoth in Gilead. 2. Chronik 18, Vers 1 und 2. Dies scheint ja fast unglaublich zu sein. Es ist tatsächlich eine der seltsamsten Verbindungen, die in der Heiligen Schrift oder sonst irgendwo aufgezeichnet worden ist. Es ist fast so, als würde man sagen, Tag und Nacht können gleichzeitig stattfinden. Wie diese beiden, Josaphat und Ahab, zusammenkommen konnten, ist ein großes Rätsel oder besser ein Geheimnis. Geistlich haben sie nämlich nichts gemeinsam. Persönlich betrachtet ist Josaphat einer der gottesfürchtigsten Könige in der Geschichte Israels, einer, der von Gott dazu verwendet wurde, um Erweckung in sein Land zu bringen. Er liebte Gott und er liebte das Wort Gottes. Wir würden ihn heute so etwas wie einen spirituellen Menschen nennen. Auf der anderen Seite ist Ahab ein König, so gottlos, wie man eben nur sein kann. Er hasst Gott. Er hat sich dem Götzendienst und der Sittenlosigkeit verschrieben. Wie können diese beiden Freunde sein? Wo sind sie sich ähnlich? Nun lassen Sie uns hier ein wenig nachforschen. Sie hatten in dreifacher Weise eine Verbindung bzw. Partnerschaft. Diese basierte auf rein materiellen oder physischen Gründen. Eine geistliche Verbindung hatten sie nicht. Erstens. Es gab eine familiäre Verbindung zwischen den beiden. Joram, der Sohn Josaphats, heiratete Athalia, die Tochter des Ahab und der Isebel. Athalia erwies sich als eine blutrünstige Frau, die in den Fußspuren ihrer Eltern wandelte. Dies war bereits in den Königebüchern zu erfahren. Ich vermute, die beiden Männer dachten, sie könnten durch dieses Verhältnis die Dinge von Juda und Israel zusammenbringen, um wieder ein ungeteiltes Königreich aufzubauen. Das versuchten sie durch diese Art von Ehe. Was sie taten, war aber falsch. Dies betrifft auch einen wichtigen Teil unserer modernen Kultur. Ich höre mich für viele vielleicht wie ein altmodischer Pfarrer an, aber ich muss etwas zu einem Thema sagen, das ganz eindeutig im Wort Gottes gelehrt wird. Hier in Kalifornien liegen wir zur Zeit, wo ich das hier schreibe, mit den höchsten Scheidungsraten an der Weltspitze. Auch wenn ich kein Experte auf diesem Gebiet bin, gibt es einen Bereich, über den ich laut und deutlich reden kann. Gläubige und Ungläubige, Christen und Nichtchristen, sollten unter keinen Umständen untereinander heiraten. Hier der Sohn Josaphats, der soeben aus einer Erweckung kommt, er heiratet die kaltblütige Tochter von Ahab und Isebel. Dadurch entstand eine Tragödie. Tatsächlich wurde in deren Verlauf beinahe die gesamte Familie Davids ausgerottet. Ich kenne keine größeren Tragödien, keinen größeren Schmerz, kein zerstörteres Leben und keine verhaltensgestörteren Kinder als aus diesem Problem der zerstörten Familien. Es funktioniert nicht, wenn ein gläubiger Christ jemanden heiratet, der kein Christ ist. Wenn zwei Nichtchristen heiraten und einer später zum Glauben kommt, dann ist es eine andere Sache. Der Apostel Paulus hat besonders über diese Situation geschrieben. Gott hat aber auch viel den Christen zu sagen, die in die Falle laufen, dass sie einen Nichtchristen heiraten wollen. Und es ist eine Falle. Zweitens. Josaphat und Ahab verband aber noch etwas anderes. Sie hatten eine wirtschaftliche Allianz gebildet. Uns wird berichtet, dass Josaphat sich mit Ahabs Sohn Ahasja verbündete, als dieser König von Israel wurde. Sie sandten gemeinsam Schiffe nach Tarsis. Dies ist im ersten Buch der Könige Kapitel 22 und im zweiten Buch der Chronik Kapitel 20 aufgezeichnet. Die Schiffe dienten dem Handel mit Gold und Weizen. Bei einem Schiffbruch ging die gesamte Ladung verloren. Gott konnte also diese Allianz nicht segnen. Drittens. Josaphat und Ahab hatten auch eine militärische Allianz aufgebaut. Ahab hatte mit Syrien Probleme und bat Josaphat um Hilfe, damit sie sich gemeinsam nach Ramoth in Gilead aufmachen konnten. Ahab spendierte Josaphat ein großes Festgelage mit vielen Schafen und Ochsen und konnte schließlich den König des Südreichs überreden. Beachten Sie, dass Josaphat sich nun im Rat der Gottlosen befindet, siehe Psalm 1, Vers 1. Was die Armeen des Nordreichs nicht gegen das Südreich Juda erreicht hatten, gelang Ahab, indem er Josaphat in einen Krieg mit Syrien verwickelte. Es erinnert mich an das Treffen von Chamberlain in München mit Hitler und Mussolini. Es erinnert mich auch an das Treffen von Stalin in Jalta mit Roosevelt und Churchill. Ich denke, auch heute gibt es Verbindungen, die besser niemals geschlossen werden sollten. Allianzen, die Gott nicht segnen kann. Weiter mit Vers 3. Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda, »Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead ziehen?« Er sprach zu ihm, »Ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk. Wir wollen mit dir in den Kampf.« Josaphat gehört durch die Ehe seines Sohnes mit zu Ahabs Familie. Deshalb ist er bereit, eine Allianz mit ihm zu schließen und zu sagen, »Wir sind eins, wir gehören zusammen.« Vergessen Sie nicht, Gott hatte Josaphat bislang Friede geschenkt. Ahab aber bittet ihn, in den Krieg zu ziehen. Josaphat stimmt dem zu. Trotzdem ist er von Entsetzen erfüllt. Er steht Gott nahe und diese Situation bereitet ihm Sorgen. All das drückt sich aus in dem, was Vers 4 beschreibt. Aber Josaphat sprach zum König von Israel, frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Josaphat sagt, lass uns doch zuerst herausfinden, was Gott zu diesem Vorhaben zu sagen hat. Und so bringt Ahab eine ganze Armee von Propheten zu Josaphat. Vers 5. Und der König von Israel versammelte 400 Propheten und sprach zu ihnen, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich's lassen? Sie sprachen, zieh hinauf, Gott wird es in des Königs Hand geben. Wer sind diese Propheten? Es sind die Propheten Baals. Doch Josaphat erkennt, dass an der Sache etwas faul ist, wie aus Vers 6 zu erfahren ist. Josaphat aber sprach, ist nicht noch irgendein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Der König von Israel sprach zu Josaphat, es ist noch ein Mann hier, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich bin ihm gram, denn er weissagt über mich nichts Gutes, sondern immer nur Böses, nämlich Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat sprach, der König rede so nicht. 2. Chronik 18, Vers 6 und 7. Josaphat sagt, du meinst doch nicht wirklich, dass du ihn hast, weil er dir das Wort Gottes sagt. Ahab stimmt darauf sogar zu und lässt den Propheten rufen. Auch heute gibt es viele Menschen, die einen Mann dafür hassen, weil er das Wort Gottes verbreitet. In der Gemeinde, in der ich sehr lange als Pastor gearbeitet habe, befand sich ein Schild auf der Kanzel, das ich immer sah, wenn ich dort predigte. Dort stand, Sir, we would see Jesus, also, mein Herr, wir würden gern Jesus sehen. Ich mag so etwas, aber ich hatte immer das Gefühl, dass noch ein ganz anderer Bibelvers auf der Seite der Gemeinde stehen sollte. Bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Galater 4, Vers 16. Micha ist einer der hervorragenden Männer der Bibel, wie auch in 1. Könige 22 zu erfahren ist. Er war ein Mann Gottes, der das Wort Gottes verbreitet hat. Er hat Ahab die Wahrheit gesagt über die Lebensgefahr, in der er sich befand. Dieser Mann wird nun gerufen. Vers 9. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen ein jeder auf seinem Thron mit ihren königlichen Kleidern angetan. Sie saßen aber auf dem Platz vor dem Tor von Samaria, und alle Propheten fingen an, vor ihnen zu weissagen. Sie können sich vielleicht diese 400 Propheten vorstellen, von denen in den nun folgenden Versen die Rede ist. Und Zidkia, der Sohn Kenaanas, machte sich eiserne Hörner und sprach, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie aufreibst. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead, es wird dir gelingen, der Herr wird es in des Königs Hand geben. 2. Chronik 18, Vers 10 und 11. Propheten, die herumrennen und Ahab sagen, kämpfe gegen den König von Syrien. Und einer von ihnen trieb es besonders dramatisch. Zidkia rennt mit eisernen Hörnern herum. Er stößt jeden damit an und sagt dabei, so wirst du es tun. Was für ein Anblick. Zwei Könige auf ihrem Thron und all diese Propheten rennen rum und rufen, geht und kämpft, ihr werdet gewinnen. Aber dann, Vers 12. Und der Bote, der hingegangen war, um Micha zu rufen, sprach zu ihm, siehe, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den König. Lass doch auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes. Der Bote versucht Micha, die Situation zu schildern, die er vorfinden wird, und empfiehlt ihm, den anderen Propheten zuzustimmen. Er sagt, dass alle Propheten übereinstimmen, dass sie in den Krieg ziehen sollen, so dass es das Beste für Micha wäre, dem ebenfalls zuzustimmen. Er sagt ihm, wenn er nur die richtigen Dinge sagt, dann steht er auf der richtigen Seite, auf der des Königs. Und wie Micha reagiert, verrät Vers 13. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Micha lässt sich nicht einschüchtern. Er wird das sagen, was Gott von ihm verlangt. Darüber können Sie sicher sein. Und die Reaktion darauf? Wir erfahren sie in Vers 14. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich's lassen? Er sprach, ja, zieht hinauf, es wird euch gelingen, sie werden in eure Hände gegeben werden. Micha hat Humor. Das gefällt mir. Ich sage es häufig und ich sage es ehrfurchtsvoll, dass Gott wirklich Humor hat und dass die Bibel einfach viel Humor enthält. Dies ist eine dieser Situationen. Vergegenwärtigen Sie sich noch einmal diese Szene. Die zwei Könige sitzen auf ihrem Thron. 400 Männer rennen herum und sagen, zieht los, zieht los. Mit beißendem Sarkasmus fügt sich Micha ein und sagt, zieh los, zieh los. Ahab reagiert prompt, wie Vers 15 berichtet. Aber der König sprach zu ihm, wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir im Namen des Herrn nichts als die Wahrheit sagst? Ahab sagt, hör auf, dich über mich lustig zu machen. Du kannst mich nicht täuschen. Ich weiß, dass du ihnen nicht zustimmst. Sehen Sie, Ahab will einerseits das Wort Gottes hören, aber er will es andererseits auch wiederum nicht. Er kennt den Unterschied zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Er will der Wahrheit aber nicht gehorchen. Auch heute gibt es viele Menschen wie ihn. Nun wird Micha ernst. Hier kommt Gottes Botschaft. Sie werden nicht nur den Kampf verlieren, sondern Ahab wird getötet werden. In Vers 16 und 17 steht, da sprach er, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. Ein jeder kehre wieder heim mit Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, sagte ich dir nicht, er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. 2. Chronik 18, Vers 16 und 17. Der König von Israel sagt zu Josaphat, ich habe es dir gesagt. Ich sagte dir, dass er mir nur Böses prophezeit. Nun bekommt es Ahab wahrhaftig von Micha. Jetzt ist er ernst und zugleich sarkastisch. Was für eine beißende Ironie gibt der Ahab mit dem nun folgenden Gleichnis. Micha aber sprach, darum höret des Herrn Wort. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron, und das ganze himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufziehe und falle bei Ramoth in Gilead? 2. Chronik 18, Vers 18 und 19. Wie verrückt! Können Sie sich vorstellen, dass Gott einen Haufen Vorstandsmitglieder zusammenruft, um herauszufinden, was er tun soll? Der Herr fragt nicht um Rat. Was für ein beißender Sarkasmus ist das? Es gab alle möglichen Vorschläge. Nun kommt noch ein kleiner Geist und sagt, dass er eine gute Idee hat. Vers 20. Und als dieser so und jener anders redete, trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr aber sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund. Und der Herr sprach, du wirst ihn betören und wirst es ausrichten. Fahr hin und tu das. 2. Chronik 18, Vers 20 und 21. Michas verrücktes Gleichnis ist eine wirklich raffinierte Art gewesen zu sagen, dass all diese Propheten Baals Lügner gewesen sind. In Vers 22 heißt es dementsprechend, nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Mit anderen Worten, diese Propheten haben dir gar nicht die Wahrheit gesagt. Gott wird dich also verurteilen. Was dann passiert, beschreiben die Verse 23 und 24. Da trat herzu Zidkia, der Sohn Kenaanas, und schlug Micha auf die Backe und sprach, auf welchem Wege sollte der Geist des Herrn von mir gewichen sein, um nun durch dich zu reden? Micha sprach, wahrlich, an jenem Tage wirst du's sehen, wenn du von einer Kammer in die andere gehst, um dich zu verstecken. 2. Chronik 18, Vers 23 und 24. Ahab ist nicht bereit gewesen, dem Aufmerksamkeit zu schenken, was Micha sagt. Er befiehlt stattdessen, Micha ins Gefängnis zu werfen. Vers 25. Aber der König von Israel sprach, nehmt Micha und bringt ihn zu Amon, dem Stadthauptmann, und zu Joasch, dem Sohn des Königs, und sagt, so spricht der König, legt diesen ins Gefängnis und speist ihn nur kärglich mit Brot und Wasser, bis ich wiederkomme mit Frieden. 2. Chronik 18, Vers 25 und 26. Die letzten Worte des alten Micha an Ahab waren die, die in Vers 27 zu finden sind. Micha sprach, kommst du mit Frieden wieder? So hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, höret alle Völker. Ich liebe das. Bevor Micha abgeführt wird, sagt er noch, Pass auf, wenn du wiederkommst, dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen, du wirst aber nicht wiederkommen. Dann wendet er sich an die umstehenden Menschen, er wird später nicht mehr hier sein. Ihr aber werdet hier sein. Erinnert euch an das, was ich gesagt habe. Das ist etwas Erstaunliches. Was dann passiert, beschreiben die Verse 28 und 29. So zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, »Ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen, du aber behalte deine königlichen Kleider an.« Und der König von Israel verkleidete sich, und sie zogen in den Kampf. Ahab hat gezeigt, dass er durch und durch ein Betrüger war. Sehen Sie, der einzige Mann in dieser Schlacht, der ein königliches Gewand trug, war Josaphat, was ihn deutlich hervorhob. Der kluge alte Ahab hatte sich verkleidet. Sie mögen sagen, dass Ahab für Josaphat die Rolle einer Zielscheibe vorgesehen hatte, damit er im Krieg umkommen würde. Es war ja gar nicht Josaphats Kampf, aber er wurde beinahe darin getötet. Weiter mit Vers 30. Aber der König von Aram hatte den Obersten über seine Wagen geboten, ihr sollt nicht kämpfen gegen Geringe und Hohe, sondern allein gegen den König von Israel. Als nun die Obersten der Wagen Josaphat sahen, dachten sie, es sei der König von Israel und umringten ihn, um gegen ihn zu kämpfen. Aber Josaphat schrie, und der Herr half ihm, und Gott lockte sie von ihm weg. Denn als die Obersten der Wagen merkten, dass er nicht der König von Israel war, wandten sie sich von ihm ab. 2. Chronik 18, Vers 30 bis 32. Der einzige Grund, weshalb er davonkam, war, dass Gott für ihn eingriff. Ahab ist sehr zufrieden mit sich selbst. Weil er so klug ist, meint er, dass er ohne einen Kratzer aus dem Kampf heimkehren wird. Passen Sie auf, was jetzt in Vers 33 geschieht. Es spannte aber ein Mann seinen Bogen von ungefähr und schoss den König von Israel zwischen Panzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, »Wende um und führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet.« Auf der syrischen Seite gab es einen Soldaten, der nur noch einen Bogen hatte. Er spannte seinen Bogen von ungefähr, heißt, er zielte auf nichts Besonderes. Dieser Bogen hatte den Namen Ahabs quasi eingraviert und erwischte ihn. Was geschah? Er starb, genau wie Micha es vorhergesagt hatte. In Kapitel 19 begibt sich Josaphat nach Hause, um Jahre älter geworden und weiser als vorher. Als Josaphat nach Hause zurückgekehrt ist, trifft er einen Propheten, der für ihn eine Botschaft von Gott erhalten hat. In Vers 1 und 2 heißt es dazu, Josaphat aber, der König von Juda, kam wieder heim mit Frieden nach Jerusalem. Und es ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Hananis, entgegen und sprach zum König Josaphat, »Sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Darum kommt über dich der Zorn vom Herrn.« Solltest du dem Gottlosen helfen, ist eine sehr gute Frage. Das ist etwas, über das unsere heutige Generation, die alles und jeden angeblich liebt, nachdenken sollte. Gott fordert niemanden auf, einen Feind Gottes zu lieben. Es ist eine Sache, einen Sünder zu lieben, es ist aber eine andere Sache, dessen Sünde zu lieben. Wir müssen zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden. Wir sollen die Sünde des Sünders hassen. Wenn der Sünder sich nicht verändern will und darauf besteht, weiter zu sündigen, dann identifiziert er sich mit seiner Sünde. Es gibt dazu wirklich keine Alternative. Es existieren tatsächlich Menschen, die Gottes Feinde sind. Sie sind Feinde des Wortes Gottes und eingefleischte Feinde des Christentums. Vor Jahren sagte mir ein sehr frommer Mann, »Ich bete für Josef Stalin.« Nun, ich tat das nicht und ich will mich auch nicht dafür entschuldigen. Stalin ist in eine Schule gegangen, in der er ein wenig aus der Bibel erfahren hat. Er hatte also die Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Trotzdem wurde er ein erklärter Gegner Gottes. Meiner Meinung nach erwartet Gott nicht von uns, dass wir für ihn beten. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir Gott ehren, wenn wir alles Mögliche lieben. Mir haben Menschen gesagt, dass sie mich lieben. Einige machten in der Richtung sehr deutliche Äußerungen und diese, so stellte sich später heraus, waren noch nicht einmal meine Freunde. Es ist heuchlerisch, wenn wir herumrennen und ständig behaupten, jeden zu lieben, wenn es doch nur wenige Menschen gibt, die wir wirklich lieb haben. Wir sollen Gottes Leute lieben. Das ist sein Gebot. Wir sollten auch Sünder lieben, indem wir versuchen, sie zu Christus zu führen. Das darf aber nicht bedeuten, dass wir mit der Sünde Kompromisse schließen. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt, den wir nicht übersehen dürfen. Gott hat Jehu nicht vorher zu Josaphat geschickt, bevor dieser sich mit Ahab und Isebel verbündet hat. Zu der Zeit hat Gott Jehu nicht geschickt, um Josaphat etwa über Trennung aufzuklären. Josaphat war ein Mann Gottes. Er machte seine Fehler. Gott erlaubte es, dass er dieses Erlebnis mit Ahab hatte, weil Gott ihn dadurch etwas lehren wollte. Heute gibt es Menschen, die meinen, sie müssten so etwas wie Gottes geistliche Polizei sein. Sie mögen es, jedem zu sagen, von wem sie sich trennen und mit wem sie Gemeinschaft haben sollten. Gott aber macht deutlich, dass wir andere in fragwürdigen Dingen nicht verurteilen sollen. Denken Sie daran, die Menschen sollen nicht von uns verurteilt werden. Paulus schrieb, »Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten.« Römer 14, Vers 4. Wir machen einen Fehler, wenn wir andere kritisieren, denn Gott kann sie festhalten. Wer einen persönlichen Glauben an Gott hat, der wird von Gott festgehalten. Irgendwann müssen wir dem Herrn Jesus Christus über unser Leben Rede und Antwort stehen. Die Tatsache, dass ich irgendwann dem Herrn Jesus Christus Rede und Antwort über mein Leben geben muss, lässt mich sorgsam sein mit meiner Zeit. Ich habe keine Zeit, um Sie zu verurteilen, und ich hoffe, Sie haben auch keine Zeit, um mich zu verurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist seine Aufgabe. Gott wird mich zurechtweisen, wenn ich etwas Falsches tue. Das hat er auch für Josaphat getan. Er tat es durch jenes Erlebnis, und Josaphat hat daraus gelernt. Josaphat besinnt sich auf die alten Werte der Zeit Salomos und Davids. Auch unter seiner Herrschaft findet eine Rückkehr zu Gott statt, eine Erweckung. Doch berichtet das zweite Buch der Chronik auch bei ihm über Fehlschläge. Er ging eine Allianz ein mit Ahab, der in Rebellion gegen Gott lebte. Wie es mit Josaphat in Juda weitergegangen ist, wird uns in den folgenden Kapiteln noch beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel sind neben dem Rest aus Kapitel 19 auch die Kapitel 20 und 21 aus dem zweiten Buch der Chronik an der Reihe. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.